Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Ein solidarisches, naturverbundenes Miteinander von Familien, anderweitig verbundenen Menschen oder auch Einzelnen. Dazu eine genossenschaftlich getragene, regenerative Landwirtschaft. Das ist die noch recht junge Gemeinschaft Sonnenwald in Schernbach. Das gehört zu Seebach im Kreis Freudenstadt. International vernetzt, wissenschaftlich begleitet und für ein Agroforstprojekt auch schon mit dem baden-württembergischen Landesnaturschutzpreis ausgezeichnet. Das heißt, das passt perfekt in unsere aktuelle ARD-Themenwoche Stadtlandwandel. Und deshalb haben wir zwei der Gründer dieser Gemeinschaft Sonnenwald hier in die Sendung eingeladen. Martin Schmidt-Keimburg, Theologe und Seelsorger im Ruhestand, und Paul Hofmann, Landwirt. Willkommen bei Tandem.
Hallo.
Hallo.
Wie lange leben Sie jeweils schon in der Gemeinschaft und was ist da Ihre hauptsächliche Zuständigkeit?
Ja, also im März 2019 haben wir die Gebäude übernommen und bezogen. Und die allermeisten sind dann da schon eingezogen zum 1. März. Und ich hatte schon meine Koffer in Schernbach, aber noch in Stuttgart zu tun und bin etwas später dann ganz nach Schernbach gezogen. Und ich bin zuständig für die Genossenschaft, bin da im Vorstand und habe verschiedenste AGs. Wir haben ja ganz viele Dinge zu bewegen und da gibt es, ich denke, 15 oder 17 AGs und eigentlich jeder von uns ist in mehreren AGs tätig.
Sagen Sie doch mal zwei von diesen AGs, nur zum Beispiel, damit wir uns vorstellen können, wovon Sie sprechen.
Ja, also eine AG ist zum Beispiel die AG Neue Willkommen. Die beschäftigt sich damit, wenn Leute Interesse haben, in die Gemeinschaft zu kommen. Wie geht es? In welche Kontakte sind notwendig? Welche Schritte sind notwendig? Was hat die Gemeinschaft dann für Aufgaben? Das ist das eine. Und dann bin ich zum Beispiel auch in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Da geht es um Vernetzung, um Pressearbeit und AG Spiritualität. Die kümmert sich um spirituelle Angebote beziehungsweise um die Leute zusammenzubringen, die Interesse haben in diesem Bereich.
Das war jetzt der Herr Schmidt-Keimburg. Wie ist es bei Ihnen, Herr Hofmann?
Genau, ich bin 2019 auch im März direkt am Anfang mit eingezogen. Die Gemeinschaft Sonnenwald hat ja schon ein bisschen länger an dem Ort eines der Häuser gemietet und hat sich immer wieder dort getroffen. Ich selbst habe 2015 die Akademie für angewandtes gutes Leben gegründet. Das ist eine Gruppe von überwiegend jungen Menschen aus dem umweltaktivistischen Bereich gewesen. Und wir alle waren so ein bisschen frustriert von unserem Studium, das uns nicht weit genug ging. Also wir hatten das Gefühl, die Zeit drängt und wir wollen zukunftsfähige Antworten in der Praxis herausfinden und das als Lernort öffnen. Und so haben wir uns dann 2015 zusammengefunden und uns dann über die Jahre immer wieder verteilt in Deutschland getroffen. Und dann haben wir 2017 die Gemeinschaft Sonnenwald kennengelernt. Und das hat dann gut gepasst. Und so sind wir 2019 gemeinsam eingezogen.
SWR2 Tandem. Heute mit Martin Schmidt-Keimburg und Paul Hofmann von der Gemeinschaft Sonnenwald, die in Schernbach im Nordschwarzwald eine regenerative Landwirtschaft betreibt. Wie sollen wir uns das Ganze vorstellen? Ist das ein Dorf? Ist das ein Bauernhof? Nehmen Sie uns doch mal mit. Also wenn man auf das Areal der Gemeinschaft Sonnenwald zufährt, was sieht man da?
Die Gemeinschaft, die ist eigentlich eingebettet in die klassische Dorfstruktur. Es gibt 50 Menschen, die schon länger in Schernbach wohnen. Und dann gibt es jetzt eben die Gemeinschaft, die dort die Puderhausdiakonie übernommen hat. Und da gibt es einen unteren und einen oberen Hof. Wenn man reinkommt nach Schernbach, geht es links hinter der Kirche gleich den Berg so ein bisschen hoch und dann ist direkt rechts das große Areal, in dem früher die Menschen mit Behinderung von der Puderhausdiakonie gelebt und auch gearbeitet haben. Mit großen Werkstatträumen, einer Turnhalle und einer Großküche. Die Werkstatt hat jetzt mittlerweile eine offene Werkstatt, auch als Anlaufpunkt für die Region. Also dort können Menschen ihre Sachen reparieren, aber auch ganz neue, zukunftsfähige Technik ausprobieren. Also zum Beispiel haben wir dort einen Lasercutter oder einen 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse, mit der Menschen sozusagen wieder selbst anfangen können, sich mit Technik zu verbinden und ja, Sachen bauen können. Dann gibt es natürlich die Wohngebäude, wo die Menschen aus der Gemeinschaft leben. Wir sind ja mittlerweile 70 Menschen insgesamt, die am Platz leben, davon 11 Kinder. Es werden im Laufe der nächsten Wochen noch zwei weitere dazukommen.
Mhm. Genau. Und das sind ältere Leute, junge Leute, Familien, Einzelne. Da können wir jetzt natürlich viel erzählen und zum Teil werden wir auch noch drauf kommen, wie sich das alles zusammengefunden hat. Aber Wir haben ganz konkret, vielleicht ganz kurz, wie hat sich diese Gruppe ergeben?
Ja, es gab zwei Gruppen am Anfang. Es gab die Gemeinschaft Sonnenwald, da denke ich, kann Martin gleich ein bisschen was erzählen, wie die entstanden ist. Und es gab die Akademie, die entstanden ist darüber, dass Menschen, junge Menschen vor allem während dem Studium gemerkt haben, hey, wir studieren zwar alle was mit Nachhaltigkeit, aber eigentlich wollen wir radikaler im Sinne von mehr an die Wurzel gehende Lösungen entwickeln. Und alleine macht das keinen Spaß und auch gar keinen Sinn, deswegen wollen wir das gemeinsam tun und so haben wir uns zusammengefunden.
Das heißt, es war ein ökologisches Anliegen noch eher als ein soziales, sagen wir mal.
Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, die sozialen Herausforderungen unserer Zeit sind mindestens genauso groß wie die ökologischen und beide wollten wir zusammen angehen und nicht vereinzelt. Also ich selbst, ich habe ökologische Landwirtschaft studiert, ich habe vielleicht eher mal einen Fokus im ökologischen, aber es gibt auch Leute, die haben Psychologie studiert oder Konflikt- und Friedensforschung, also kommen eher von der sozialen Ebene und ich glaube, wirklich zukunftsfähige, gute Antworten, die beantworten beide Bereiche gleichermaßen.
Wie würden Sie denn so das Besondere an Ihrer Art des Zusammenlebens beschreiben, Herr Schmidt-Kreinburg? Also was ist vielleicht anders als in einem üblichen kleinen Dorf?
Na, also was uns zum Beispiel sehr unterscheidet, und das haben die Dorfbewohner gleich angesprochen, es gibt keinen Chef oder einer, der das leitet. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir alle die gleiche Stimme, die gleiche Rechte haben. Deswegen war auch die Entscheidung für eine Genossenschaft, wo genau dieses Prinzip ja umgesetzt wird, da und nicht mit irgendwelchen anderen hierarchischen Strukturen. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir einen Raum schaffen, in dem alle gehört werden können. Und das bedeutet auch für die Entscheidungen zum Beispiel, dass wir im Konsens entscheiden und nicht Mehrheitsentscheidungen treffen. Das braucht natürlich eine gewisse Vorbereitung von Entscheidungen in unserem Plenum. Da muss viel vorgedacht und ausgetauscht werden, damit es gelingen kann und am Ende bei einem Vorschlag oder einem Antrag dann auch alle mitgehen können.
Was sind das für Vorschläge oder Anträge? Fällt Ihnen was Konkretes aus der letzten Zeit ein, wo man sich dann zusammenfinden muss?
Ja, also zum Beispiel geht es auch darum, wir haben verschiedene Stellen geschaffen. Inzwischen sind schon über 20 unterschiedlich in der Ausrichtung. Aber da geht es dann darum, wer wird angestellt auf eine Stelle, die frei ist. Da gibt es Vorschläge von den verschiedenen AGs, von der AG Landwirtschaft zum Beispiel oder der AG Bau. Und diese Vorschläge kommen ins Plenum und das Plenum berät dann drüber, wer dann so eine Stelle bekommt.
Und Stelle, bedeutet das auch, dass der dann dort wohnen und leben wird?
Ja, also das ist unser Ziel, dass wir möglichst aus der Gemeinschaft heraus die Arbeiten, die anfallen, erledigen können. Also wir haben relativ viele Stellen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dann haben wir Stellen in der Verwaltung, im Bau und der Bauerhaltung, in der Küche, wo die Gemeinschaft ja auch versorgt werden soll. Und die Stellen sind sehr unterschiedlich. Das geht von 450 Euro Stellen bis zu Vollstellen. Und da wird natürlich versucht, dass jemand auch Mitglied der Gemeinschaft sein kann. Manchmal hat einer zuerst eine Stelle und wächst dann in die Gemeinschaft rein und stellt zum Beispiel den Antrag, dann in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
Und umgekehrt, arbeiten dann alle in der Gemeinschaft auch und für die Gemeinschaft oder wohnen manche auch nur im Sonnenwald?
Also wir haben das so geregelt, dass es eine Maßgabe gibt oder eine Orientierung, dass jeder 20 Stunden für die Gemeinschaft im Monat einbringt. Mhm. Also unbezahlte Stunden. Da geht es dann um Dinge wie Putzen, um Dinge vorzubereiten für verschiedene Zusammenkünfte zum Beispiel.
Aber auch Brot backen oder den Eierdienst bei den Hühnern, also ganz unterschiedlich. Oder es gibt auch Leute, die arbeiten komplett ehrenamtlich für den Bildungsbereich, die halt Seminare vorbereiten oder zum Beispiel Helferinnen-Tage, die bei uns sehr beliebt sind. Also viele Menschen kommen in die Gemeinschaft Sonnenwald, weil sie Gemeinschaft schnuppern wollen, weil sie vielleicht ein bisschen was über regenerative Landwirtschaft oder nachhaltiges Bauen lernen wollen. Und diese Helferinnen-Tage werden zum Beispiel auch ehrenamtlich vorbereitet und durchgeführt.
Oder Küchendienste zum Beispiel, die anfallen, spülen, vorbereiten vom Essen und so weiter. Da sind nur ein, zwei Leute bezahlt in der Küche und das andere läuft ehrenamtlich von der Gemeinschaft.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unsere Gäste sind Martin Schmidt-Keimburg und Paul Hofmann von der Gemeinschaft Sonnenwald in Schernbach. Das gehört zu Seewald im Kreis Freudenstadt. Und dort probieren sie alternative Formen des Zusammenlebens und auch der Landwirtschaft aus. Ausprobieren ist eigentlich noch viel zu wenig gesagt. Das wird da praktiziert und gelebt. Herr Hofmann, machen Sie da was ganz Neues landwirtschaftlich oder eigentlich was ganz Altes?
Gute Frage. Ich glaube, in unseren derzeitigen Zeiten würden viele Leute, die auf den Hof kommen, sagen, es ist was ganz Neues, und gleichzeitig versuchen wir aber eigentlich auch an alte Traditionen anzuknüpfen. Wenn man sich zum Beispiel Bilder von vor 100 Jahren aus Schernbach anguckt, sieht man, dass dort noch alte Streuobstbäume überall in der Landschaft wuchsen. Die wurden dann aber im Rahmen der Flurbereinigung in den 70er bis 90er Jahren größtenteils entfernt. Und heutzutage, so wie wir es vorgefunden haben, sind es einfach ausgeräumte Landschaften, so wie es vielerorts in Deutschland der Fall ist. Und wir haben jetzt angefangen, dort überall Bäume zum Beispiel zu pflanzen, also Agroforstsysteme zu machen. Wir versuchen eigentlich, nicht nur Landwirtschaft zur Lebensmittelproduktion zu machen, sondern wir versuchen, Landwirtschaft zu machen, die gleichzeitig die großen Fragen unserer Zeit mit beachtet und versucht, aus der Praxis, aus der gelebten Praxis heraus Antworten zu entwickeln. Zum Beispiel der Verlust der biologischen Vielfalt. Da versuchen wir, Lebensräume zu kreieren, die in sich total lebendig sind und voller Tieren stecken, voller Lebensräumen. Und das wiederum macht dann auch unser Produktionssystem stabiler. Wenn es viele Wechselwirkungen gibt, stabilisieren die sich gegenseitig. Genauso mit dem Klimaschutz. Wir versuchen, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen mit Minimalbodenbearbeitung, mit vielen Zwischenfrüchten, mit Gemengepartnern, sodass selten eine Kultur nur alleine auf dem Feld steht. Und zusätzlich haben wir halt diese Agroforststreifen. Also das kann man sich so vorstellen, dass dann Baumreihen mit Sträuchern und Biomasse, Pioniergehölzen und Blühstreifen alle 15 bis 30 Meter auf dem Acker stehen. Und plötzlich kriegt das Wort Agrarökologie oder Agrarökosystem wirklich so eine bildhafte, vorstellbare Dimension. Es geht nicht mehr nur darum, wie können wir jetzt die neueste Technik irgendwie auf unserem Hof anwenden, sondern es geht darum, wirklich ein Agrarökosystem zu kreieren, was in sich stabil ist, was Klimawandel angepasst ist, einen Beitrag zur biologischen Vielfalt leistet und gleichzeitig hohe Erträge ermöglicht und so uns einfach versorgt regional, sodass wir mittlerweile, würde ich sagen, bei 70-80% Selbstversorgung angekommen sind.
Jetzt haben Sie ein Stichwort schon geklärt oder erklärt, Agroforst. Auf Ihrer Website, da fächern Sie noch mehr so die landwirtschaftlichen Bereiche auf, die dazugehören. Die heißen dann Agroforstwirtschaft, eben zum Beispiel regenerativer Ackerbau, Rinderzucht, Hühnermobile, Imkerei und Market Garden. Was ist ein Market Garden?
Market Garden ist eigentlich auch ein altes System. Das wurde in den Banlieues von Paris entwickelt, wo man auf kleinem Raum große Mengen an Essen für die einfach große Bevölkerung in Paris anbauen musste. Und dort sind die Leute schon vor 150 Jahren oder 200 Jahren auf clevere Lösungen gekommen, wie sie ohne große Geräte auf kleinstem Raum eine hohe Gemüseproduktivität erzeugen können. Und letztendlich ist das sozusagen Permakultur hochproduktiv im Gemüsebau, könnte man sagen.
Regenerativer Ackerbau ist klar, denke ich, also zumindest wenn wir es auf der Laienebene halten, also dass da nichts ausgebeutet wird, sondern dass sich das alles regenerieren kann. Der Bereich Rinderzucht hat mich überrascht. Werden die auch geschlachtet?
Ja, die werden auch geschlachtet. Wir haben ungefähr die Hälfte unseres Landes, also 35 Hektar sind Grünland. Und auf dem Grünland im Schwarzwald, in einer Mittelgebirgslage, dort ist die Frage, was macht man dort? Und am besten passen dort Rinder hin. Und am besten sogar eine alte Rasse, die aus dem Schwarzwald ist. Das sind die Hinterwälder, für die wir uns entschieden haben. Ein altes, sogar Dreinutzungstier eigentlich. Also früher hat man es auch noch vor den Pflug gespannt. Das machen wir heute nicht mehr. Außerdem benutzen wir auch gar keinen Pflug mehr. Und wir nutzen sie aber für Milch und für Fleisch. Und bei einer Milchkuh ist es ja so, dass jedes Jahr, damit die Kuh genug Milch bringt, wird sie wieder vom Bullen gedeckt. Mhm. Häufig wird sie auch besamt, bei uns wird sie vom Bullen gedeckt. Und das heißt, es gibt eine Abkalbung pro Jahr und die Hälfte davon sind männlich und die Herde kann natürlich nicht unbegrenzt weiter wachsen. Und normalerweise sagt man ja häufig, Rinderhaltung ist ganz schlimm fürs Klima. Allerdings gibt es neue Ansätze, zum Beispiel das holistische Weidemanagement oder Mobgrazing. Dort imitiert man, wie früher große Weidetierherden durch die Prärie gezogen sind. Und die fruchtbarsten Böden, die wir auf der Welt haben, die sind große Prärielandschaften, zum Beispiel in den USA, wo Bisonherden von Ost nach West gezogen sind und es Raubtiere gab, die die Herden dazu gezwungen haben, schnell weiterzuziehen. Und so haben die Herden viel niedergetrampelt und sind aber auch schnell weitergezogen. Und dadurch bleibt das Gras in der maximalen Zuwachsrate. Es wird immer ein bisschen runtergefressen und viel runtergetrampelt. Super Ernährung für die Bodenlebewesen. Dann ziehen die Herden weiter und hinterlassen sozusagen eine Partyfläche für die Bodenlebewesen. Und dann kommen sie erst nach einigen Monaten wieder zurück. Und das versuchen wir mit Elektrozäunen halt auf unseren Flächen zu imitieren. Das heißt, dann viele Tiere kurze Zeit auf einer kleinen Fläche und dann jeden Tag 1 bis 2 Mal umgezäunt. Dafür gibt es auch neue Technik, die man nutzen kann, sodass man nicht jeden Zaunfall einzeln stecken muss.
Und Sie haben gesagt, zu 70% oder 75% reicht es, um die Gemeinschaft zu versorgen. Das heißt, das ist wahrscheinlich angestrebt, dass Sie unabhängig sind, aber es ist nicht so, dass Sie was verkaufen können.
Doch, wir verkaufen auch schon. Zurzeit verkaufen wir auch noch fast alles Getreide. Das wird auch nach wie vor so sein, dass wir mehr Getreide produzieren, als wir mit der Gemeinschaft verbrauchen werden. Wir werden auch mehr Fleisch produzieren, als wir mit der Gemeinschaft verbrauchen können. Mhm. Auch beim Gemüse ist es jetzt schon so, dass wir einige Gemüseabokisten haben. Und perspektivisch streben wir an, die Gemeinschaft sozusagen um einen weiteren Kreis zu erweitern. Also es gibt ja eigentlich, kann man sich das auch so vorstellen, auch in der Gemeinschaft sind ja nicht alle mit allen ganz nah. Also ich kann ja nicht mit 70 Menschen eine enge Beziehung führen. Das heißt, ich habe natürlich meine Partnerin, mit der bin ich am nächsten. Dann gibt es irgendwie meine Freunde und meine WG, mit denen bin ich ein bisschen näher. Und dann gibt es ein paar Beziehungen in der Großgemeinschaft, mit denen esse ich vielleicht häufiger mal. Und dann gibt es die Gesamtgemeinschaft, die treffe ich halt dann bei den Plenars, bei den Gemeinschaftsbildungsprozessen. Und genauso werden wir jetzt einen weiteren Kreis perspektivisch um die Gemeinschaft ziehen. Das wird eine solidarische Landwirtschaft. Also es sind Menschen aus der Region, die auch daran interessiert sind, dass regional hochwertige, gesunde und fürs Klima und für die Biodiversität gute Lebensmittel erzeugt werden. Und die werden dann direkt von unserem Hof regelmäßig Produkte bekommen und die Jahreskosten gemeinsam tragen. Also wir wollen unsere Kosten decken, auch unsere Investitionskosten, aber wir wollen nicht damit irgendjemanden ausbeuten. Und deswegen tragen wir gemeinsam die Kosten. Das ist ein ganz, ganz neuer Ansatz, wo man nicht mehr das Produkt verkauft, sondern gemeinsam eigentlich eine neue Form der Produktion ermöglicht.
Und es ist ja schon ein großes Experiment auch auf ganz vielen Ebenen. Was würden Sie sagen, also Sie hatten einen Plan, jetzt gilt es darum, das alles zu realisieren und zu gucken, wie es funktioniert. Was würden Sie sagen, ist das Schwierigste oder die größte Hürde, die es zu überwinden gibt?
Das Schwierigste? Also ich bin natürlich mit vielen Idealen gestartet. Ich habe auch keine Ausbildung gemacht. Ich habe ökologische Landwirtschaft im Bachelor und Master studiert und habe während des Studiums habe ich immer geguckt, wie können wir denn mit unserer Produktion eben die globalen Herausforderungen angehen. Und dann plötzlich steht man auf dem Hof und es gibt natürlich ganz viele alltägliche Probleme. Erstens müssen die Maschinen ständig gewartet und repariert werden. Davon hatte ich am Anfang wenig Ahnung. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wie können wir diese teils neuen Wege so beschreiten, dass sie wirtschaftlich auch tragfähig sind. Also wir können ja nicht das Eigenkapital der Genossenschaft aufzehren. Und dafür sind wir natürlich auch auf einen weiteren Unterstützerinnenkreis angewiesen, weil letztendlich experimentieren wir in der Praxis und gucken auch gemeinsam mit Forschungsinstituten, wie können wir neue Wege gehen. Aber dabei machen wir immer auch Fehler. Also versuchen uns dazu üben in einer fehlerfreundlichen Kultur. Also wir probieren aus, aber das Ausprobieren muss natürlich in einem Maß bleiben, dass es wirtschaftlich auch erfolgreich und tragfähig ist. Und einige Bereiche sind schon sehr erfolgreich und andere Bereiche, da müssen wir auch noch gucken, was ist das gesunde Gleichgewicht, was wir da langfristig fahren können und wie viel müssen dann die Produkte letztendlich kosten. Also eigentlich sind unsere Produkte viel zu billig. Ja, die meisten Leute gucken nur auf den Preis und gar nicht darauf, was steckt eigentlich da für eine Prozessqualität dahinter. Und meistens läuft Landwirtschaft so, dass man versucht, in kurzer Zeit die Ressourcen, die man hat, maximal auszubeuten. Deswegen sind auch die Ursprungsländer der Landwirtschaft, zum Beispiel Euphrat- und Tigris-Regionen, sind mittlerweile Wüste. Ja. Und da müssen wir wirklich auch gucken, wie können wir wirklich noch weiter zurückgehen als der Anfang der Ackerbau, um zu lernen, wie können wir denn nachhaltig, langfristig tragfähige Lebensmittelproduktion betreiben.
Die Gemeinschaft Sonnenwald betreibt in Seewald im Ortsteil Schernbach im Nordschwarzwald einen Hof mit regenerativer Landwirtschaft. Wir sprachen davon und lebt eben als Gemeinschaft zusammen. In SWR 2 Tandem und im Rahmen der ARD-Themenwoche Stadtlandwandel sprechen wir darüber mit zweien der Gemeinschaftsgründer, Martin Schmidt-Keimburg und Paul Hofmann. Wie ist denn nun dieses Zusammenleben organisiert, Herr Schmidt-Kaimburg? Sie sprachen schon von den 20 Stunden in der Woche, die jeder mitarbeiten muss. Gibt es dann so Tages- oder Wochen- oder Monatspläne für alle?
Also was die Küche jetzt zum Beispiel angeht, muss das vorgeplant werden. Ansonsten gibt es Zuständigkeiten. Wir haben auch sogenannte Patenschaften gemacht, also wo jemand zum Beispiel zuständig ist, sich um die Pflanzen um unser Zentrum rum zu sorgen, dass die gegossen werden, dass man gedüngt und so weiter. Dann gibt es andere, die haben eine Patenschaft für einen bestimmten Bereich, wo sie dann putzen oder einfach sauber halten. Dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen, zum Beispiel beim Lernort, also unserem Bildungszweig, wo es auch darum geht, wenn wir Seminare veranstalten, wenn wir Gäste haben, dass die gut betreut werden. Da muss man dann zum Beispiel die Zimmer richten, putzen und so weiter. Und es ist auch immer wieder viel Energie notwendig für das Zusammenleben. Also wir wollen ja oder haben den Anspruch, dass wir manches anders machen und ausprobieren, wie Menschen gut miteinander zusammenleben können. Uns ist fast allen vom Herkommen her so, dass es immer wieder schmerzliche Erfahrungen gab, dass es eben nicht geklappt hat mit dem Zusammenleben. Und dass es deswegen wichtig ist zu gucken, wie können wir in einer so großen Gemeinschaft so zusammenleben, dass die Bedürfnisse von allen in den Blick kommen und dass nicht die einen auf Kosten der anderen leben zum Beispiel.
Was haben Sie denn da für Grundregeln oder Grundzüge oder was wäre eine wichtige Maxime, wo Sie sagen würden, das machen wir hier anders und idealerweise besser?
Also eine Gemeinschaft ist eine tolle Sache, wenn sie funktioniert. Das ist was, was die Leute trägt und miteinander verbindet. Und eine Gemeinschaft ist eine große Herausforderung, wenn es Konflikte und Schwierigkeiten gibt. Und da geht es uns darum, nach Wegen zu suchen und Dinge auszuprobieren, wie das gut gelingen kann. Dass eben Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass wir Formen finden, wie wir mit Konflikten umgehen können. Und deswegen haben wir zum Beispiel viermal im Jahr ein gemeinschaftsbildendes Wochenende, wo solche Themen dann auch in der großen Gruppe angesprochen und versucht werden, in Kontakt zu bringen.
Was für Konflikte sind es, die da dann zur Sprache kommen, zum Beispiel?
Naja, wenn Menschen zusammenleben, reiben sie sich, würde ich mal sagen. Das ist ganz normal. Dadurch entsteht Wärme. Konflikte, würde ich sagen, sind normal. Nur wenn man normalerweise die Tür zumacht und nebendran wohnt halt der Nachbar oder man macht die Haustür zu und nebendran hinterm Zaun wohnt der Nachbar, dann muss man ja halt manchmal sehen und muss ihm irgendwie, guckt man vielleicht weg. Und wenn man in einer Gemeinschaft zusammenlebt, dann kann man dem nicht mehr einfach so immer aus dem Weg gehen. Also Irgendwann ist es Zeit, einen Konflikt anzugehen. Und meistens sind ja Konflikte nicht nur nervig und blöd, sondern oft können wir auch wirklich was dabei lernen. Wenn wir wirklich lernen, zuzuhören und die andere Person zu verstehen, entsteht ja ein ganz neuer Raum, in dem es plötzlich vielleicht gar nicht mehr darum geht, wer hat jetzt recht, sondern wo wir uns verstehen und sehen können. Mhm. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren viel gelernt habe, einfach zuzuhören. Also wirklich erstmal die anderen Personen zuzuhören. Was will sie eigentlich gerade sagen? Was ist ihr denn wichtig? Und gar nicht direkt meins dazu zu hauen und dazu zu stellen, warum ich jetzt recht hatte oder wie es anders passiert ist, sondern wirklich einander zu sehen und zu hören.
Und klar, das sind so Sachen, die gelten natürlich auch in jeder Beziehung und überhaupt in jeder Gruppe. Wie eng leben Sie denn zusammen? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel Gemeinschaft ist da? Wie viel Privatsphäre? Ist das wie eine große WG oder ganz anders?
Also es ist eher so wie in mehreren WGs gleichzeitig. Also wir haben zum Beispiel in unseren Häusern in der Regel auf den Stockwerken eine WG, die dort zusammenlebt. Das ist ja auch schon eine Herausforderung, mit wem möchte ich zusammenleben und wie kann man das in die Wirklichkeit umsetzen und wo gibt es vielleicht wieder Veränderungen, weil man merkt, das geht so nicht. Jedenfalls haben wir insgesamt, denke ich, vielleicht 10 oder 11 WGs in den verschiedenen Stockwerken in unterschiedlicher Größe, von vielleicht 3, 4 Personen bis 7, 8 Personen. Und da ist das WG-Leben natürlich auch was, was Reibung bringt, aber auch zusammenhält. Und die WGs gucken dann selber danach, was notwendig ist und wo sie vielleicht auch Unterstützung von außen brauchen. Wir haben zum Beispiel so Teams eingerichtet, wenn es um Konflikte geht, die dann auch Konflikte begleiten können als Mediatoren und Mediatorinnen, und dass da einfach die Möglichkeit besteht, anzufragen, wenn zwei ihren Konflikt nicht miteinander gelöst kriegen.
Bekommen Sie eigentlich mit, wie Ihre Lebensform, die Sie da für sich gewählt haben und ausprobieren, wie die in den umliegenden, also im Rest vom Dorf oder auch in den umliegenden Dörfern angesehen wird? Also wie viel freundliches Interesse oder auch Skepsis schlägt Ihnen entgegen?
Wir haben es ja gegründet in der Corona-Zeit sozusagen, also kurz nach der Gründung hat dann Corona begonnen. Dadurch waren die Kontaktmöglichkeiten natürlich sehr beschränkt. Also wir haben zum Beispiel bei uns einen Ort, wo wir in so einer Art Bar, aber es ist keine offizielle Bar, sondern wir treffen uns einfach in einem Raum abends und dort kann man sich begegnen und gemeinsam Bier trinken. Und das könnte man natürlich auch öffnen, das war jetzt allerdings lange schwierig wegen Corona. Ja. Das heißt, es gab einfach wenig Kontaktmöglichkeiten und gleichzeitig gibt es doch also sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die sind wirklich, freuen sich, dass jetzt auch wieder Menschen dort in den Ort ziehen, dass da auch junge Menschen dabei sind, junge Familien. Und dann gibt es auch Leute, die sind einfach sehr skeptisch und gucken erstmal. Also die sagen so, wer weiß, ob ihr in 5 Jahren noch da seid. So. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben uns alte landwirtschaftliche Geräte geschenkt. Also es ist sehr unterschiedlich. Und
ja, es liegt uns sehr im Herzen, dass wir mit der Dorfbevölkerung in guten Kontakt kommen. Auch wenn manchmal die Dinge, die wir tun, für manche herausfordernd sind, weil sie es vielleicht nicht verstehen können. Aber dieser Kontakt mit den Menschen, das ist uns ein Herzensanliegen, dass wir nicht als Blase unter der Käseglocke leben, sondern wirklich auch mit dem, was wir versuchen und ausprobieren, ausstrahlen in die Umgebung und uns vernetzen mit dem Dorf und auch darüber hinaus.
SWR 2 Tandem mit Martin Schmidt-Kreimburg und Paul Hofmann, die ihr zu Hause fürs Erste in Schernbach bei Freudenstadt gefunden haben, genauer gesagt in der Gemeinschaft Sonnenwald. Herr Schmidt-Kreimburg, Sie haben Theologie studiert, Sie sind Familientherapeut, Sie waren über 25 Jahre lang Gefängnisseelsorger, sind seit 2 Jahren im Ruhestand. Was hat Sie am Ende dazu gebracht, von Stuttgart in den Schwarzwald zu ziehen und in diese Gemeinschaft?
Also eine Sache war sicher, dass ich in meinem Leben Gemeinschaftserfahrungen gemacht habe. Ich war mal 1,5 Jahre in Peru im Entwicklungsdienst und da haben wir in Gemeinschaft gelebt. Und das hat mich inspiriert, für mich zu überlegen, zusammen mit meiner Frau, wäre das nicht was, wo wir wieder dran gehen können und über so eine Paarbeziehung hinaus mit anderen Dinge ausprobieren und in die Welt bringen könnten. Und das kann man am besten mit einer Gemeinschaft machen. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht, wie könnte das gehen, und haben dann die Gemeinschaft gegründet und machen die Erfahrung, es ist wunderbar und herausfordernd, beides in einem. Und da kommt natürlich auch dazu, dass Jüngere und Ältere dann oft unterschiedliche Vorstellungen haben und sich da aber doch wieder zusammenraufen und miteinander so ein Projekt vorwärts bringen.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass Sie wirklich auch da die Generationen mischen. Was wäre ein typisches Missverständnis oder ein Reibungspunkt zwischen Jüngeren und Älteren?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Jüngeren ein sehr viel schnelleres Tempo haben in Ideen und Ausprobieren und die Älteren eher langsamer sagen, jetzt machen wir mal das und dann werten wir das aus und dann gucken wir, wie es weitergehen kann. Und diese beiden Tempi sozusagen zusammenzubringen, das ist, finde ich, sehr fruchtbar, aber auch herausfordernd. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Jedenfalls nach meiner Einschätzung hat sich das Tempo etwas verlangsamt, weil wir gemerkt haben, wir müssen erst Boden unter die Füße kriegen und wir müssen auch die Arbeitsräume oder die Arbeitszeiten so hinkriegen, dass wir nicht überfordert werden. Gerade in so einer Aufbauphase ist es eine Gefahr, dass man zu viel auf einmal will und die Sachen nicht gut genug geerdet sind zum Beispiel.
Herr Hofmann, Sie kommen aus Mainz, ne? Sie haben ökologische Agrarwissenschaften studiert, haben vorhin schon erklärt, wie sich daraus so dieses Projekt oder das Interesse an so einem Projekt entwickelt hat. Ich glaube, Sie haben sich auch im Ausland Höfe angeguckt. Was treibt Sie da am meisten? Was für Ziele haben Sie gerade so vor Augen?
Letztendlich habe ich angefangen mit dem Projekt, weil ich gemerkt habe, ich wünsche mir eine andere Art der Weiterbildung oder der Bildung nach dem Schulabschluss. Also ich war nach der Schule, war ich in Indien, in Auroville, das ist ein sehr großes Ökodorf mit Menschen aus 52 verschiedenen Nationen. Und dort habe ich das erste Mal so richtig in praktischen Projekten mit meinen Händen lernen können, wie kann ich denn mich als wirkungsvoll und sinnvoll auch angesichts der Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen, erleben. Und das hat mich dann eigentlich total angesteckt. Und dann bin ich an die Uni gegangen und habe gemerkt, an der Uni geht es irgendwie plötzlich um so alte Gedanken, die sich Leute vor 20 oder 30 Jahren gemacht haben und die irgendwie nicht so richtig abgedatet werden. Also in manchen Bereichen natürlich schon. Also es gab auch spannende Sachen an der Uni, aber irgendwie habe ich es mir anwendungsorientierter, sinnvoller und menschlicher gewünscht. Also und das hat mich dazu bewogen, in Gemeinschaft zu ziehen und dann auch diesen Hof aufzubauen, den ich gar nicht nur als eben Landwirtschaftshof sehe, sondern auch als Praxisforschungs- und Bildungsbetrieb. Also zum Beispiel in den letzten 2 Jahren haben wir unglaublich viele Anfragen von Menschen, die bei uns Praktika oder Ausbildung machen wollen, gehabt. So viele, dass wir, sagen wir mal, 90% der Leute absagen mussten. Und darüber haben wir gemerkt, es gibt ein großes Interesse von vielen Menschen daran, wie regenerativ Landwirtschaft betrieben werden kann. Und es gibt noch wenig Orte, wo das wirklich erfahrbar und ausprobierbar ist. Und deswegen planen wir jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr ab März ein Praxisstudienjahr zu regenerativer Landwirtschaft, was Teilzeit bei uns am Hof sein wird und Teilzeit aber auch bei den Menschen in ihren Kontexten, aus denen sie kommen. Also sozusagen ein teils Online-, teils Präsenzbildungsformat, mit dem wir versuchen, eine Antwort zu geben auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen und auch Leuten, die schon eine Ausbildung haben oder schon ein Studium haben in dem Bereich Landwirtschaft, nochmal Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie sie denn daraus wirklich was Sinnvolles, also was ihnen selbst Sinn gibt, machen können.
Ja. Was sind denn die besten Momente, also so Situationen, in denen Sie denken, ja, deswegen mache ich das?
Das fällt mir direkt ein. Ne? Mit am schönsten finde ich es, wir haben ja den oberen und den unteren Hof, das habe ich vorhin nicht fertig erzählt. Auf dem unteren Hof ist eben der Landwirtschaftsbetrieb und dort gibt es so eine dreieckige Wiese, die ist so zwischen den Gemüsebaufeldern. Von dort kann man super schön den Sonnenuntergang sehen und hin und wieder mal fahre ich dort abends mit dem Lastenrad, vor allem im Spätsommer gerne hin, baue dort ein paar Boxen auf und spiele schöne Musik, stelle einen Bierkasten hin und lade die Leute ein zum Tanzen im Abendsonnenschein. Und das sind eine der schönsten Momente, an die ich mich so erinnern kann, wo ich dann eben auch nicht nur mit jungen Menschen wie in der Unizeit zusammen tanze, sondern wo dann auch Martin neben mir tanzt und wir gemeinsam den Sonnenuntergang anschauen. So was ist einer der schönsten Momente.
Was gehört zu Ihren Highlights, Herr Schmidt-Keimburg?
Also es gab einige so magische Momente. Also zum Beispiel, es war mal eine Situation, wo es große Konflikte gab und wir auch selber nicht mehr weiter wussten und dann jemand eingeladen haben, uns zu unterstützen und dann wurde der krank und dann saßen wir da am Wochenende und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt mit unseren Konflikten? Und dann haben wir ein ganzes Wochenende lang uns zugehört, ohne irgendwas zu bewerten, ohne irgendwas zu diskutieren, sondern nur zugehört. Und es war wirklich magisch, wie wir diese Krise überwinden konnten, indem wir einfach uns diese Zeit genommen haben. Und ich glaube, das ist was ganz Zentrales, bereit zu sein, die eigene Meinung zu sagen, aber nicht in den Kampf zu gehen sozusagen, sondern zusammenzutragen. Was können wir alle einzeln auch beitragen, dass es etwas gibt, was wir in die Welt bringen können und Menschen begeistern können, mit uns an diesem Strang zu ziehen, damit die Welt eine Zukunft hat.
Das klingt sehr gut. Ich merke schon, ich entspanne mich gerade schon, während ich Ihnen zuhöre. Also wer sonst neugierig geworden ist, kann sich natürlich informieren auf gemeinschaft-sonnenwald.de. Danke Ihnen beiden, dass Sie in der Sendung waren.
Gerne.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
SWR 2 Tandem mit Martin Schmidt-Keimburg und Paul Hofmann, nachzuhören natürlich in der ARD Audiothek. Die Redaktion hatte heute Martina Kögel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.